Zelda, die schwingt nie das Schwert. Sie liegt im Bett, das ist nicht verkehrt.
Betten heilen viele Herzen. Und Neva ist auch da und ist beschwert. Nein, ist ein Hund oder ein Hirsch? Ich weiß es nicht. Der Reim ist mir davon gelaufen.
Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu Indie-Fresse, kluge Gedanken zu schönen Spielen, Folge 81. Indie-Fresse alle zwei Wochen im Podcast, kluge Gedanken zu schönen Spielen, alle zwei Wochen versetzt als Newsletter und manchmal noch in Extraformaten, aber dazu später mehr. Herzlich willkommen, Dennis Kogel.
Hey, hallo, ich bin sehr froh, dass wir wieder zusammenkommen und dieses Mal quasi, letzte Folge war ja so quasi aus der, eine vorproduzierte Folge und dieses Mal sind wir wieder in unserem gewohnten Takt zurück und ich freue mich sehr drüber.
Das heißt, wir können jetzt aktuell reden und können auch die Dinge kommentieren, die ihr kommentiert habt. Das wird am Ende dieser Sendung stattfinden, vorher aber zwei Pflichten. Titel, die jetzt also nicht gestern erschienen sind, so ehrlich muss man sein. Zelda Echoes of Wisdom kam Ende September raus, aber da wollen wir natürlich, oder ich will auf jeden Fall darüber sprechen, es gibt so viel zu sagen. Und auch du hast ein Spiel mitgebracht, das zumindest in unserer Bubble ich als Pflichttitel wahrnehme.
Ja, Neva. Es ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Da können wir auch nochmal drüber reden.
Okay. Das machen wir. Also, das ist die Reihenfolge. Zelda, Neva, Dinge, die ihr gesagt habt, vielleicht noch ein bisschen Kleinkram, ein Steady-Update, beziehungsweise ein Geld-Update, weil ihr könnt uns ja unterstützen, damit wir noch mehr Dinge tun, die in die Fresse haben. Gut, es fängt aber an mit Zelda. Und ich finde, diese kurze 8-sekündige Sequenz sagt alles über das Spiel. Denn es ist ganz klar ein Zelda. Es ist aber auch ein Spiel, das auf eigenen Beinen steht, könnte man so sagen.
Ich hätte jetzt gedacht, dass du sagen würdest, es ist auch ein Zelda-Spiel, das nach Tears of the Kingdom und nach Breath of the Wild rausgekommen ist und wo man auch merkt, so das hat die Serie auch nochmal echt verändert und echt nochmal so ein paar neue Impulse gegeben.
Ja, ich habe tatsächlich sozusagen ist in meiner Betrachtung dieses Spiels vorgekommen, dass es diese beiden Open-World-Titel gibt. Aber nur zu einem sehr geringen Maße. Und das fand ich total, total spannend. Also, weil Zelda erstmals erschien 1986. Ja, Leute, 40 Jahre ist das Ding fast alt. Und die letzten beiden Titel und auch erfolgreichsten, was die Verkaufszahlen angeht, sind halt die beiden Open-World-Spiele gewesen. Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Und jetzt erscheint ja ein ganz klassisches Zelda, also Top-Down-Isometrie. Die Gameboy-Grafik ist so ein bisschen sehr bunt, cartoonig, kinderbuchmäßig. Es ist so ein bisschen wie das Remake von, ist es A Link to the Past gewesen?
Ich weiß nicht, ja, Link to the Past und Link's Awakening.
Nee, es gab doch ein Remake vor.
Das war Link's Awakening.
Link's Awakening. Genau, also sozusagen sehr, sehr bunt das alles. So ist das jetzt. Also vom Look her eher ein klassisches Zelda. Und dann natürlich die Revolution. Die Revolution. Denn erstmals ist in einem Zelda-Spiel Zelda die Protagonistin. Wie überrascht warst du und welche Erwartungen hattest du daran?
Okay, also ich glaube, da muss man sich so eine ganz dicke Nerd-Brille aufsetzen und sagen, well, actually.
Nee, actually gar nicht. Weil es gab schon Zelda, die spielbar war. Aber gab es wirklich schon Zelda als Protagonistin eines ganzen Titels?
Ich glaube, vor sehr, sehr langer Zeit, und das ist auch ein bisschen egal, weil es war kein richtiges Zelda. Aber also wir können tatsächlich sagen, es ist wirklich so, dass das erste richtige Zelda-Spiel mit Zelda als Protagonistin. Und das ist Ich bin überrascht davon. Ich war überrascht davon, okay. Weil man, ich habe da nicht mehr dran geglaubt.
Um ehrlich dass das zu überhaupt sein. Noch passiert.
Dass es überhaupt noch passiert, weil es wurde seit Jahren gefordert, ja. Von wegen, wann endlich Zelda? Warum immer nur Link?
Ja.
Warum immer nur der Typ? Wann Prinzessin? Und nie wurde das eingelöst. Und ich dachte mir irgendwann so, naja, Nintendo hat sich wahrscheinlich entschieden, die Zelda-Spiele sind mit Link. Link ist der Protagonist und das muss so bleiben und das machen wir nicht. Und außer halt in irgendwelchen, weiß nicht, Ausflügen, ja. Smash Brothers und so weiter und
ja,
so fort.
Ja, ja.
Und deswegen fand ich das interessant. Und ich habe mich aber auch wirklich gefragt, okay, aber wenn man sagt, Zelda als Protagonistin, was bedeutet das denn dann eigentlich? Also ist das dann einfach nur, sie hat dann auch ein Schwert und geht auf Abenteuer oder macht sie was anderes? Also wie gestaltet man das um? Und deswegen war ich da auch sehr interessant, dass Echoes of Wisdom dann nochmal wirklich versucht, eigene Pfade
nicht,
zu
beschreiten. Ich wollte auch genau das noch von mir erzählen. Das sozusagen, nämlich dieses Ding. Es gibt diese Zelda-Spiele. Ne, und diese Zelda-Spiele sozusagen gibt es in verschiedenen Ausprägungen. Es gab diese Open-World-Spiele, aber die Gemeinsamkeit ist halt immer, die Hauptfigur hat Schwert und Schild und Enterhaken und Parasolsegel und Kletterschuhe und weiß der Geier was. Aber das ist eben das Ding. Und ich glaube, daher kam auch sozusagen so ein bisschen dieser Impuls, warum kann das nicht auch Zelda sein?
Mhm.
Weil, let's face it, die meisten Leute werden mit einem reinen Gender-Swap, also sagen, es ist literally dasselbe Spiel, aber die Figur ist einfach die Zelda-Figur, nicht die Link-Figur, zufrieden gewesen. Ne? Mhm. Also so wenig Ansprüche hatten wir schon. Und dann ist tatsächlich sozusagen dieses Ding passiert, was, und ich frage mich, ob das ein Schachzug ist. Ne? Also im Sinne von, will man sich jetzt hinstellen und sagen, seht her, wir haben 40 Jahre gebraucht, dass Zelda auch mal Hauptrolle sein wird, weil wir uns erstmal ausdenken mussten, wie das überhaupt geht.
Ja, das ist natürlich sehr, sehr kompliziert. Nee, ich fand es ist wirklich erstaunlich, weil in den Breath of the Wild, Tears of the Kingdom Spielen ist Zelda ja auch gar nicht mehr so die Prinzessin im Tüllkleid, sondern die ist ja auch so eine Abenteurerin eigentlich.
Ja, aber ich finde, das ist zum Beispiel nichts, was für mich Zelda war zumindest. Ne? Mhm. Also Zelda war nie, also war schon immer die weibliche Figur, die gerettet werden musste. So viel Klischee war es schon. Aber sie war nie sozusagen die Hilflose, sondern ich hatte immer eher, also fast schon in so einer Art Objektifizierung, Zelda das Artefakt. Ja, also die deren magische Kraft man braucht, um das Triforce wieder zusammen, oder ne, so, also ja, sowas. Ja, ja. Also sie war ja schon immer Magierin oder magisch begabt. Und von daher war das schon so ein bisschen anders. Und ich hatte ambivalente Gefühle zu dieser Gestalt. Und das liegt vor allen Dingen aber am Anfang des Spiels.
Mhm.
Am Anfang des Spiels wird Zelda erstmal von Link befreit.
Stimmt, man spielt Link am Anfang.
Ja, genau, man spielt Link, man besiegt das Monster, dann verschwindet Link und dann befreit man Zelda und dann darf man Zelda spielen. Und da war ich so, Leute, jetzt. Also Frauencharakter, aber darf nur von des Mannes Gnaden Agency haben? Oder was passiert hier? Wie fandest du diese erste Szene?
Die fand ich, ja, ich hatte da ähnliche Gefühle. Ich war dann so, okay, es ist so ein bisschen, ich fand es so ein bisschen merkwürdig, dann auch aufs spätere Spiel bezogen, dass man dir am Anfang einen Link gibt zum Steuern und dann aber den Link dir wieder wegnimmt und dann bist du Zelda. Und um ehrlich zu sein, an vielen Stellen fühlt es sich besser an, für mich Link zu spielen als Zelda. Und ich und dieser Vergleich, den man dann am Anfang hat, von wegen, so ist der anders und er kann besser hüpfen und er kann ein Schwert schwingen und Angriffe abblocken mit dem Schild und sowas. Und es ist so, ja, das macht ganz schön viel Spaß. Das ist schon ganz gut. Da hätte ich auch nichts dagegen gehabt. Also ich finde, das ist so eine unangenehme Erwartungshaltung, die man dann aufbaut, weil dann nimmt man dir das wieder weg und du musst Zelda sein. Das fand ich so ein bisschen,
Das fand ich witzigerweise gar nicht, weil das ja schon dieser klassischen Formel folgt, die gab es auch schon in anderen Zelda-Spielen. Am Anfang hast du, der hat ja irgendwie 20 Herzen oder sowas und irgendwie das Meisterschwert und den Schild und den Bogen und die Bombe dass du sozusagen, dass du diese Sequenz hast und danach wird dir alles weggenommen und du musst von vorne anfangen. Das fand ich plausibel. Und ich fand dann auch plausibel, dass es ganz anders ist. Vielleicht können wir kurz beschreiben, was das ganz andere ist. Zelda hat auch, also auch das wieder so ein Ding, hat auch Schild und Schwert, aber nur begrenzt. Da läuft so eine Energieleiste runter. Und da dachte ich auch wieder so, aha, die Frau ist also nicht gut genug, das Schwert unendlich lange zu schwingen. Das kann nur der Mann mit seinen starken Muskelarmen. Aber vielleicht können wir nachher noch drüber reden, ob das vielleicht auch was anderes bedeutet. Ihre Hauptfähigkeit ist Dinge kopieren. Sie trifft auf Try, ein kleines Ding, das bestimmt aus dem Triforce kommt. Wer hätte das gedacht? Wer würde das vermuten? Und kann dann Dinge kopieren. Das heißt einerseits Einrichtungsgegenstände oder Gegenstände, also auch Steine, Möbel, Vasen. Und andererseits Monster. Und dann ist das Spiel, dass du diese kopierten Gegenstände beschwörst und entweder Hindernisse damit überwindest, also die Rätsel löst, die halt in dem klassischen Zelda die Krafthandschuhe, der Enterhaken, das Seil waren, und Kämpfe bestehst, indem du nicht Schwert und Schild schwingst, sondern indem du das passende Monster zur Situation beschwörst.
Oder einen Topf beschwörst und einen Topf auf Leute wirfst.
Oder einen Topf beschwörst und einen Topf auf Leute wirfst. Oder eine Vase beschwörst und dich in der Vase versteckst.
Ja, und das ist natürlich eine, also die Idee finde ich wirklich faszinierend, weil damit ja von Anfang an so ein gigantischer Möglichkeitsraum aufgemacht wird. Also das fand ich schon von den ersten Trailern an total faszinierend, dass Echoes of Wisdom ja wirklich dieses Spiel ist, das dir zeigt, du kannst Probleme im Spiel auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen lösen mit diesem Beschwören. Und dann ist das so, okay, da sind Monster und die versperren dir den Weg. Du könntest einen Speerbokoblin und zwei Octoroks beschwören und dann kämpfen die für dich gegen das Monster. Oder du beschwörst ein Bett, dann beschwörst du noch ein Bett aufs Bett und dann tust du ein Trampolin aufs Bett und dann hüpfst du einfach über die Monster auf die hohe Mauer drüber und läufst an denen vorbei und so. Und das ist ja total faszinierend, weil es ja wirklich sagt, so, ne, du kannst dir selber ausdenken, wie du ein Problem löst, basierend auf den Dingen, die du so beschwören kannst. Also quasi, du bist die Zauberin, Beschwörerin und du darfst kreativ Probleme lösen. Das finde ich total faszinierend. Also die Idee finde ich davon wirklich, wirklich faszinierend.
Ich das auch, also ich habe das total gerne gespielt und habe mich dann aber auch zwischendurch gefragt, wie viel Raum gibt es da wirklich für verschiedene Dinge? Mhm. Also ich glaube sozusagen also in den Dungeons geht es ja nicht so richtig, aber, also genau, das Spiel ist auch unterscheidet wie ein klassisches Zelda, du läufst durch die Welt und dann hast du halt große Dungeons, die Rätsel und Kämpfe sind, die aber auch im Prinzip Puzzle sind, da musst du alles lösen und da gibt's, habe ich das Gefühl, also sehr eingeschränkte, freie Möglichkeiten, also kannst halt unterscheiden, nimmst du das Bett oder das Trampolin, aber that's it. Aber in der Außenwelt, da kannst du natürlich sozusagen, mache ich die jetzt alle glatt oder laufe ich da einfach dran vorbei? Wobei, du musst, um ein Monster zu kopieren, musst du es einmal besiegt haben. Das heißt, du, so doll die Wahl hast du nicht. Du willst eigentlich jedes Monster mindestens einmal besiegt haben, aber klar, du kannst halt gucken. Und es gibt halt auch diese Schatztruhen, ne, wo die erst aufgehen, wenn du alle Monster besiegst. Da kann man sagen, da ist jetzt nichts wirklich Wertvolles drin. Aber, also von daher, ich fand es schon irgendwie, es wirkte offen, aber es war relativ straightforward. Das fand ich gar nicht schlimm, so, also ich hatte so einen schönen Gameflow damit, aber war schon so, also sozusagen, ich habe dabei gelächelt, als ich das gedacht habe, aber ich habe so gedacht, na, das wirkt schon sehr frei, aber das ist schon, ihr habt euch schon sehr genau gedacht, was hier passiert, oder?
Ja, same, ich hatte, ich glaube, sie hatte so eine Stelle, wo ich dann dachte so, ah Mann, da hätte ich mir was anderes vorgestellt. Und zwar, also da hätte ich mir gewünscht, dass dieses Spiel mehr so Deus Ex wäre, Zelda Deus Ex. Und zwar, also es fängt an, du bekommst diese Beschwörfähigkeit und dann gibt es erstmal so einen größeren Dungeon, den man schaffen muss. Es geht darum, dass man solche Rifts schließen muss, die irgendwie so Dimensionstore, die aufgehen und so weiter und so fort, die Welt zerstören, bla bla bla. Also dann macht man einen so einen Dungeon davon, schließt irgendwie einen Riss und dann hat man die Wahl, gehst du entweder in die Wüste in der Welt oder nach Norden und hast da so ein bisschen die Wahl, wohin du in der offenen Welt dich bewegen kannst. Ich bin in die Wüste gegangen. Und dann dann ist relativ klar, aha, da gibt es auch diese Risse in der Wüste und auf jeden Fall wäre es wichtig mit der Anführerin der Gerudo,
heißt ich glaube Gerudo? Ja.
Ja, mit diesem Wüstenstamm zu sprechen, diesen Frauen, die in der Wüste da wohnen. Und dann dachte ich mir, alles klar, dann gehe ich natürlich zur Anführerin der Gerudo. Mhm. Dann kommt man zu dem Palast der Gerudo und die Gerudo-Wachen sagen dir, nee, sorry, du darfst hier nicht rein, zu unserer Anführerin kommen nur eingeladene Ehrengäste oder was auch immer. Und ich war so, tja, haha, okay, dann beschwöre ich wohl ein paar Betten. Und dann habe ich ein paar Betten beschwört und ein paar Kisten und ein paar Trampoline und ein paar Topfpflanzen und so weiter und so fort und habe mich natürlich auf den Palastdach geschummelt.
Ja.
Und habe mich da total clever gefühlt, weil es war so, haha, daran habt ihr nicht gedacht. Und dachte, so komme ich doch in den Palast, weil dann gibt es da bestimmt irgendwie eine Luke, durch die ich da reinhüpfen kann oder eine Tür. Ja. Und dann, tada, bin ich bei der Anführerin und sie sagt, wie hast du das geschafft? Und ich so, weil ich eine clevere Zauberin bin, ätschi wätschi. Nein, das ist nicht der Fall, sondern man kommt nicht in den Palast. Es gibt einen Punkt auf der Karte, zu dem man gehen muss und dann redet man mit einer anderen Figur und dann passieren andere Dinge, dann geht die Story weiter und dann kommt man irgendwann zu einem vorgesehenen Zeitpunkt in den Palast zurück und redet mit der Anführerin. Und ich dachte mir so, Mann, bei Deus Ex oder Baldur's Gate wäre das anders gewesen. Da hätte ich mich da reinschummeln können und dann würde das Spiel so sein, okay, na dann geht's so weiter.
Aber trotzdem gibt es ja einen sehr krassen Freiheitsgrad beim Erkunden der Welt. Und ich frage mich jetzt gerade, ob das sozusagen die Anspielung ist, die du vorhin auf die Open-World-Titel eben gemacht hast. Weil das finde ich schon einen sehr, 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 sehr deutlichen Unterschied. Das andere Remake, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, weil es Link to the Past.
Link's Awakening.
Link's Awakening. Fuck. Das ist ja wirklich sozusagen Remake, also neue Grafik, aber im Prinzip dasselbe Spiel. Und da hast du ja, das ist ja fast schon so Metroidvania-Style, sozusagen. Also du kannst zu bestimmten Orten nur kommen, wenn du das Kletterseil hast oder was auch immer. Und es gibt hier so eine Sache schon auch. Also diese Kopierfähigkeit wird immer mehr. Du kannst irgendwann 5 Betten stapeln und nicht nur 3 oder 4. Und dann kommst du natürlich höher. Oder wenn du den Wasserwürfel machen kannst, dann hast du so eine Art Fahrstuhl, dann kommst du auch woanders hin. Aber ich habe schon das Gefühl, das Spiel schlägt dir eben immer wieder vor, das Beste ist, du machst jetzt das, aber du kannst auch alles andere erkunden. Also die, sobald es irgendwie in Questen und Geschichte geht, dann wird es schwierig. Aber erkunden? Go for it. Du schaffst das schon irgendwie. Und das fand ich schon geil.
Ja, und ich meine, es ist auch, ich habe mich auch sehr kreativ gefühlt zum Teil. Also zum Beispiel, am Anfang ist man so, okay, ich kann eine Kiste und ein Bett beschwören. Also ist jedes Problem lösbar mit Kiste und Bett. Also Betten beschwören und dann kletter ich da hoch und so weiter und so fort. Und dann später besiegt man eine Spinne in der Höhle. Und diese Spinnen hängen an Spinnenweben. Also an so Seilen an der Decke runter. Und ich habe die zuerst bekämpft, war so, ja, okay, gut, dann war das mit der Spinne. Und dann habe ich dann irgendwann mal diese Spinne beschworen und gemerkt, die spinnt ja an Spinnenweben ganz nach oben und es ist ein Seil. Das heißt, ich muss mir diesen ganzen Kistenkladderadatsch nicht geben.
Ja.
Ich kann eine Spinne beschwören und dann am Seil hochklettern.
Ja.
Wie cool. Aber du kannst natürlich auch weiterhin mit den Kisten arbeiten, wie ein Depp.
Oder du kannst auch die Wasserwürfel machen und dann nach oben schwimmen in deinem Wassertauchfahrstuhl.
Oh, cool, die Wasserwürfel habe ich noch nicht.
Oh, Entschuldigung, Spoiler.
Ja, aber von denen habe ich gelesen, dass das etwas ist, das vieles löst. Ja, und also das war schon cool, also die unterschiedlichen Sachen zu lösen. Und es führt dann irgendwie immer wieder neue kleine Puzzle ein. Und dann ist man mal irgendwo in der Wüste, in der Höhle und dann muss man sich durch Sand graben und dazu braucht man irgendwie so ein Maulwurfmonster, das man vorher besiegt. Also es baut irgendwie alles schlüssig aufeinander auf und ja, genau. Und es hat in der Welt dann auch nochmal irgendwie Rätsel, wo man erkunden kann und dran vorbeikommen kann. So, das ist schon echt cool gemacht, finde ich.
Das ist schon sehr gut und ich finde, und da wird es dann wieder spannend, weil dann hat sich meine Ambivalenz ins andere umgekehrt. Also nicht im Sinne von, dass ich mega zufrieden war, aber ich sagte, ich glaube, es ist schon eher was Positives, weil je mehr du da lernst, desto mehr Agency hat diese Figur. Mhm. Und desto mehr wird sie halt eben zu Zelda, der eigenen Spielfigur und nicht der weibliche Link. Den einzigen Knackpunkt, den es da gibt, ist tatsächlich Schwert und Schild. Weil es gibt eben diese Mechanik, dass du Schwert und Schild machen kannst und die...
Ja, du beschwörst Links Geist oder so.
Du verwandelst dich in Link. Und da läuft aber so eine Energieleiste runter. Und gerade bei den Bosskämpfen ist das der schnellste Weg, zum Ziel zu kommen. Ja, also ich habe das Gefühl, die Bosskämpfe bestehen vor allen Dingen dadurch, du musst schon irgendwas beschwören, aber das Beschwören ist eigentlich immer nur das Setup, damit du dann möglichst gut Schwert, ihm das Schwert in den Bauch rammen kannst. Ja. Und das fand ich schade, weil ich fand die Kämpfe ansonsten, du kommst durch die ganze Welt ohne dieses Ding, indem du einfach immer überlegst, was ist das beste Monster? Die Eisfledermäuse schieße ich mit dem Feuerzauberer ab. So und so. Es gibt sozusagen, das ist so ein Schere-Stein-Papier-Ding. Das funktioniert relativ gut und ich hatte da sehr viel Spaß. Also ich hatte diese selbstgestellte Herausforderung, eigentlich nicht Schwert benutzen. Und das geht relativ gut, weil die Energie verbrauchst du zwar, aber die Monster, die du erschlägst, droppen oft dann diese Energie wiederum. Das heißt, du kannst es auch als so ein Action-Ding spielen. Das fand ich gut. Und dann war ich bei den Bosskämpfen. Lustig, dass du vorhin Deus Ex erwähnt hast, weil es gab mal einen Deus Ex, da war der große Beef am Anfang, dass die Bosskämpfe von einer anderen Firma entwickelt wurden oder einem Subteam als der Rest des Spiels. Ja. Das heißt, man hatte einen Schleichcharakter und dann musstest du aber doch Action-Krams machen. Ja, ja. Und das wurde irgendwann weggepatcht. Also irgendwann hatten diese ganzen Bosse auch einen Schleichansatz. Und hier ist es nicht so. Das fand ich schade. Und da würde ich jetzt aber irgendwie jetzt keinen... Also ich war dann trotzdem so wohlwollend, dass ich denke, also das ist vielleicht einfach nur Ideenlosigkeit, dass man das irgendwie nicht gemacht hat oder war zu anstrengend oder was auch immer. Und bei allem anderen, also auch, dass Zelda irgendwie im Prolog den Mantel von Link trägt und sich als Link sozusagen verkleidet, damit sie nicht erkannt wird. Da ich auch so, oh Mensch, ey, die Frau kann also nur Agency haben, wenn sie wie ein Mann agiert. Und dann dachte ich aber so, man kann das auch lesen als, ne, ich dachte erst so, vielleicht ist das für die Spieler, die sich halt nicht mit dem, ne, also das, die Welt ist ja leider voll von Leuten, die irgendwie einen Tobsuchtsanfall bekommen, wenn ein Mann durch eine Frau ersetzt wird in einem popkulturellen Erzeugnis. Und also vielleicht um diesen Übergang einfacher zu gestalten. Das wäre dann sehr Handholding und ich würde mir ein bisschen forscheres Auftreten wünschen, aber vielleicht war das die Idee. Vielleicht ist es auch so ein über sich selbst lustig machen in so einem ganz, ganz, ganz subtilen Ding. Ne? So, also wir können halt nicht anders. Es muss einen Link geben, der die Zelda befreit, wenigstens am Anfang. Und vielleicht ist das jetzt sozusagen die Bühne bereiten. Ne? Also sagen so eine freundliche Übergabe. Vielleicht ist das irgendwie das Ziel gewesen. Also ich hätte mir gewünscht, dass eben nicht nur Zelda als Hauptcharakter ist, sondern dass dieses Thema der Wandel in der Popkultur, Geschlechtergerechtigkeit und so weiter, dass die wirklich explizit erwähnt werden und dass man nicht sozusagen die subtilen Anzeichen suchen muss. Also das nicht so subtile Anzeichen ist ja, dass die Figur das ist, aber dass die subtileren Anzeichen, die ich jetzt gerade beschrieben habe. Aber so, weißt du, für Nintendo, also die Firma, die immer sehr glatt geleckt ist, die kinderfreundlich als unpolitisch versteht und so weiter und so fort, ist es schon ein großer Fortschritt, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, ich finde es tatsächlich eigentlich ganz, ganz gut, wie das im Spiel kommuniziert wird. Ich würde mir das, glaube ich, gar nicht so explizit auch wünschen, weil ich finde, gerade das Schöne an Zelda ist, dass es so, es wirkt ja immer so sehr mythisch und immer sehr allegorisch, also es kommuniziert nie eindeutig so die Absichten. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ich finde es auch toll, so von der Idee her weiterhin. Ich habe aber trotzdem so ein nagendes Gefühl in mir. Ich sage jetzt nicht, ich hasse Zelda. nein, das nicht. Sondern ich hatte beim Spielen, du hast es mir netterweise ausgeliehen, ich habe das so vor mich hingespielt und hatte dann eigentlich immer eine gute Zeit auf der Switch damit. Und war dann nicht traurig, es die wieder zurückzubringen. und bin jetzt irgendwie, hänge da jetzt irgendwie auch nicht hinterher, das jetzt nicht weiter zu spielen.
Ja.
Und ich weiß nicht, warum das so ist, weil ich habe das so Gefühl bei den bei Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, und das liegt gar nicht am Typen als Charakter, sondern an der Fantasie, die das mir vermittelt, ne, dieses ich bin dieser einsame Krieger, dieser einsame Reisende durch diese riesige Welt und ich erkunde sie und bla so. Also irgendwie packt mich das so, also eine Kernfantasie. Und bei Zelda Echoes of Wisdom war ich nicht so sicher, so von wegen, okay, was genau soll das so auslösen in mir, so als Gefühl?
Also ich habe lustigerweise ein ganz ähnliches Gefühl, und zwar, das Spiel funktioniert so. Du hast zwei Dungeons, dann gehst du ins Schloss, dann hast du drei Dungeons und ich vermute, danach kommen nochmal ein oder zwei End-Dungeons. Und ich war jetzt beim zweiten von den drei Dungeons, glaube ich. Und habe das sehr viel, ich hatte 2 Wochen Urlaub, habe das in dem Urlaub sehr viel gespielt. Mhm. Und das hat Spaß gemacht, weil es so ein Flow war, weil man immer wieder gut reingekommen ist und so weiter und so fort. Und ich bin jetzt aber, ne, jetzt hattest du es und ich dachte erst, ja, wenn Dennis es wiederbringt, dann werde ich das aber auf jeden Fall zu Ende spielen. Aber jetzt war ich auch so, joa. Und ich sage jetzt gleich was vielleicht für mich untypisch ist. Und das meine ich, das eigentlich auch nicht, mir fehlen nur die richtigen Worte, vielleicht ist es zu einfach. Mhm. Also im Sinne von, die Herausforderungen sind immer machbar. Und das ist komisch, dass ich das sage, weil ich mag eigentlich Spiele, wo ich in der Grundannahme leben kann, die sind machbar. Ne? Also meine Elden Ring-Frustrationen waren ja, sozusagen, sind ja legendär in dieser Hinsicht. Und ich weiß nicht genau, woher das kommt. Also, weißt du, maybe sind wir zu alt. Ne, haben irgendwie schon zu viel gesehen an offenen, weiten Welten und brauchen immer auch die Dramatik und den Tiefgang und so weiter und so fort. Und das ist halt einfach so ein Ding, das nimmt dich halt so mit. Vielleicht ist es aber auch, dass sie im Versuch, diese Balance zu finden zwischen, der Charakter hat ganz, ganz viele Möglichkeiten und die Welt ist offen, wir wollen es aber zugänglich halten. Dass es sozusagen so gestreamlined ist, dass es die, ne, also Flow ist ja, die Herausforderung ist gerade krass genug, dass das so ein bisschen unter diesem Ding liegt. Ich weiß nicht, ich habe auch einen ähnlichen Effekt. Ich würde das so, und ich finde diesen Effekt aber so subtil, dass ich den zum Beispiel in der offiziellen Rezension nicht sagen werde. Sondern ich finde, das ist ein gutes Spiel. Ne, also wenn ich in meinem, also wenn ich gefragt werde, ist Zelda Echoes of Wisdom ein gutes Spiel? Ja. Ist es. Punkt.
Mhm.
So, und das, genau, ich habe also auch dieses komische Gefühl, ich weiß nicht, wohin damit. Hier, ja, in diesem Podcast.
Ja, ja, ja. Ja, absolut. Absolut. Ich finde, ne, das ist es ja. Also genau, ich bin da so, ja, bin da so ein bisschen zwiespältig. Vielleicht hat es so ein bisschen mit der Entwicklungsgeschichte zu tun des Spiels, dass es vielleicht nicht so ganz weiß, wohin, weil ich habe gelesen, es hat angefangen als ein Dungeon Builder. Also es sollte quasi so ein kreativer Baukasten sein, um eigene Zelda-Dungeons zu bauen. Und dann haben sie aber irgendwann quasi nochmal gepivotet und gesagt, nee, wir machen das jetzt zu so einem Spiel. Aber man sieht ja dann quasi so die Elemente von wegen, du baust dir Dinge in die Welt. So.
Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, weil am Anfang, du sammelst halt wirklich viele Möbel. Ne? Und die Betten ja, haben halt noch die Funktion, du kannst ein Bett beschwören, dich reinlegen, dann heilst du Herzen. Was ich mega so cool gut finde.
Das ist so cool. Als ich das gemerkt habe, ja, war das so, oh Mann, das ist so eine clevere Idee. Das,
ne, also weil du musst halt nicht mehr deine Health nur im Encounter managen, also im jeweiligen, ja, Ereignis, aber nicht dann irgendwie die Karte 3 Kilometer backtracken, um den nächsten Heiltrank zu suchen, sondern wenn du das Ding überstanden hast, dann kannst du dich in dein Bett legen. It's fine. So, und die Betten gibt es in verschiedenen Formen und je besser das Bett, desto mehr heilst du pro Tick.
Wie im richtigen Leben?
Wie im richtigen Leben. Hör mir auf. Ich bin langsam alt genug, um dass ich merke, dass das heimliche Bett zu Hause mir sehr viel mehr Rest gibt.
Ja, natürlich.
Als ein beliebiges Bett irgendwo anders.
Natürlich. Ich bin unzufrieden mit Kissen. Kissen sind für mich ein riesiges Thema. Ja. Ich habe so ein Kissen, das ich an jeden Ort bestellen möchte, ja, zu dem ich, ja, fahre. Und bin sauer, wenn dort keine ja, guten Kissen sind. Und ich bin auch sauer über gar nicht so günstige Hotels, die sagen, sie hätten gute Betten und dann sind die Betten nicht gut und die Kissen sind vor allem das Problem. Ja. Und das ist so, wenn ich doch nur ein Bett beschwören könnte.
Es ist also total authentisch, dass Zelda am meisten Lebenspunkte regeneriert, wenn sie in ihrem eigenen Bett liegt, was sie dann auch irgendwann beschreiben kann. Aber du hast halt so fucking viele Gegenstände, die du auch nicht benutzt. Also die alleine die unterschiedlichen Ausprägungen von Vasen.
Oh Gott, dachte, ja.
Ich warte auf den Moment eigentlich, wo ich die Augen rollen kann, weil Zelda in ihr Haus geht und das dann einrichten muss. Und ich sagen kann, na natürlich, ein Mädchen muss natürlich ihr Haus einrichten. Aber es passiert nicht. Aber das ist natürlich die Erklärung.
Ja, dafür macht sie Smoothies.
Das stimmt.
Das gibt aus den Tears of the Kingdom und Breath of the Wild gibt es auch das Koch-Minispiel, wo man Dinge kochen kann. Hier kocht man keine Gerichte, sondern man mixt Smoothies.
Man lässt mixen sogar.
Man lässt Smoothies
was? Das find,
mixen.
Das finde ich fast schon wieder so ein bisschen cool, ne? Weil Link kocht halt selber.
Ja.
Aber Prinzessin Zelda lässt mixen.
Ja, vielleicht ist es auch das. Ich mag ja gerne kochen und dann ist es so. Ja. Link ist jemand, der ein leckeres Gericht kocht. Ja, okay. Zelda trinkt einen Smoothie von der Smoothie-Bar. Ja, ich weiß nicht. Aber ja, ich find generell, ich bin da generell aber trotzdem bei dir. Es ist ein gutes Spiel. Es ist ein schönes Spiel mit vielen, vielen tollen Ideen. Es ist nicht Zelda Deus Ex.
Genau. Ich kann es, glaube ich, am besten so formulieren als Fazit für mich. Ich habe nämlich gedacht, ach ja, toll, irgendwie so ein neues Zelda in dieser Remake-Grafik, das kann ich ja getrost auslassen, da wird eh nichts Neues passieren, es wird halt einfach ein weiteres Zelda sein. Ich bin sehr, sehr, sehr froh, das gespielt zu haben und ich hatte am Ende darauf auch mehr Lust als das nächste Open-World-Ding.
Mhm. Ja, ich hatte neulich im Urlaub so ein bisschen Link to the Past gespielt, auf dem, hier auf dem Emulationsdings mit dem Tetris, was du auch
Analog
hast, auf
Pocket.
Dem Analog Pocket. Ja, genau, mit dem Analog Pocket. Und wie cool das ist.
Ja.
Also wie cool das ist, was für ein tolles Spiel. Und also ja, also die so 2D von oben drauf guckt, Zelda sind auch einfach immer eine schöne Sache.
Ich habe das auch noch, ich habe da selber die Batterien in der Gameboy-Cartridge gelötet, obwohl man ja im Analog Pocket auch das selber abspeichern kann. Aber anyways.
Wow. Okay.
Ja, sehr gut.
Okay, gut. Cool, dann lass uns zu unserem nächsten Spiel kommen.
Neva. Im Prinzip dasselbe Spiel. Es gibt eine Protagonistin, die ein Schwert schwingt, aber das ist nicht nur die Hauptsache.
Nee. Okay, also Neva ist schon ein ganz anderes Spiel. Ja, Neva ist ein kurzer, so vierstündiger Puzzle-Plattformer von den MacherInnen von Gris.
Ja.
Das kam vor einer Weile raus, das habe ich übrigens nicht gespielt.
Du hast Gris nicht gespielt?
Ich habe Gris nicht. Hast du Gris gespielt?
Ja.
Okay, das gut, ist, ja, perfekt, dann können wir da gleich auch drüber reden, weil das ist, da bin ich auch nochmal gespannt drauf. Ja.
Gris war ein Nicht-Action, sondern nur ein Plattformer, aber im Prinzip eine 2D-Exploration-Experience. Also es gab so Puzzles und es war alles sehr schön, also so Aquarell, wenn ich mich richtig erinnere, ist schon eine Weile her. Es war alles sehr schön.
Ja, okay. Ja, Neva ist auch unglaublich schön. Es ist, also ich kann das vielleicht direkt von Anfang an sagen, es ist ein Spiel, wo ich die ganze Zeit, ich habe es auf dem Steam Deck gespielt, ich habe es meiner Freundin Iris andauernd gezeigt, war so, hier, guck, wie schön das ist, guck doch. Ich habe Screenshots gemacht, weil ich das so schön fand.
Wirklich?
Die einzelnen Szenen, einzelnen Momente im Spiel, finde ich, kann man alle sich ausdrucken und als Poster ins Zimmer hängen. Das hat einen wunderschönen malerischen Stil. Man sieht da diese Wälder und die Blätter und die Jahreszeiten wechseln sich und so. Und es ist einfach schön. Es ist einfach richtig, richtig schön. Es ist natürlich schwierig, Podcast, Audio-Medium, ja, man kann dann einfach nur schwärmen, aber es ist wirklich,
ich war so, ja, es ist halt so ein schönes Spiel, war.
Okay.
Also, nee, ich habe es auch auf dem Steam Deck gespielt und habe ich dann irgendwann gefragt, vielleicht war das der Fehler, vielleicht hätte ich es auf einem größeren Bildschirm spielen sollen und das ist halt, also vielleicht findet bei mir, vielleicht liegt es wirklich an mir und ist so eine Art Übersättigung, ne? Weil es gab halt, also dieses, man könnte wirklich sagen, in diesem Indie-Bereich gibt es das Genre schönes Spiel. Ne? Also fast fantastische Ästhetik, Der Großteil des Reizes besteht darin, zu erkunden, wohin führt diese Ästhetik noch? Und dann ist das Gameplay so ein bisschen Nebensache. Und davon habe ich vielleicht schon genug gesehen oder vielleicht spricht mich der Stil nicht so richtig an. Ich habe auf jeden Fall sehr aufs Gameplay geguckt, als ich angefangen habe. Und fand es gar nicht so gut.
Wirklich nicht.
Ja.
Okay, aber lass uns mal beschreiben, worum es geht. Also in Neva geht es um, es ist ein Spiel, das größtenteils, also eigentlich fast komplett ohne Sprache auskommt. Die einzigen Worte, die dort fallen, sind Neva. Das ist der Name vom Haustier, das der
Ein
namenlosen
Wolfsjunges.
Protagonistin. Ja, so eine Art Wolf-Hirschhund. Also es ist ein
Ein
Wolf, aber es hat so
Wolpertinger.
eine. Ein Wolperting, ja. Es hat so ein Hirschgeweih, aber es ist so ein weißer Wolf, verhält sich aber wie ein Hund. Sie ist quasi, ja, sie ist die, es ist ihr Haustier. Und am Anfang gibt es so eine längere Videosequenz, auch super schön animiert, wo man sieht, sie hat eigentlich ein anderes Haustierbegleiter, Neva-artiges Viech, mit dem sie rumläuft durch die Welt, nämlich so einen großen Wolf. Und der wird aber am Anfang des Spiels von schrecklichen Schattenmonstern umgebracht und sie bleibt eben zurück mit dem kleinen, der kleinen Neva. Und im Laufe des Spiels geht es eben darum, ja, mit Neva durch die Welt zu ziehen und gegen diese Schattenmonster zu kämpfen und eine Geschichte zu erleben, die ja eigentlich eher so symbolisch ist. Also man findet jetzt nicht irgendwie, man hat keine langen Dialoge oder irgendwelche Revelations über den Ursprung der Schattenmonster und so weiter und so fort. Also das Spiel ist sehr mystisch, würde ich sagen. Also sehr symbolisch aufgeladen. Man läuft durch diese Welt und man erlebt das halt, wie sie da so durch diese Welt reisen und gegen die Schattenmonster kämpfen. Genau.
Und das macht man einerseits mit Sprung und Doppelsprung und andererseits mit Schwert. Oder
Ja.
Degen vielleicht.
Ja.
Ist auf jeden Fall eine sehr dünne, sehr scharfe Waffe, scheint es sozusagen so zu sein. Und also es tut mir leid, wenn es euch gleich aus den Ohren blutet. Aber wenn es ein Spiel gibt, das vor allem schön aussieht, und Gris von denselben Machern war tatsächlich das, ne? Also die hatten eine schöne Ästhetik und dann gab es sozusagen das Fortkommen in der Welt, war ein Fortkommen. Ne? Also du musstest das Rätsel lösen und dann bist du weitergekommen. Und wenn du das nicht gemacht hast, dann bist du nicht weitergekommen. Aber es war eine kontinuierliche Erfahrung. Hier kannst du sterben und ich glaube, das war keine gute Entscheidung und aus zwei Gründen. Wenn man das so macht und dann diese Action, also so eine Art von Kampf reinbringt, dann muss der Kampf sitzen. Und es ist für mich kein Dead Cells. Ich stelle, was jetzt in Ordnung blutet. Also das Timing war für mich so ein bisschen off. Das war mir so ein entscheidendes Ding, zu langsam. Ich hatte nicht so das Gefühl, dass ich die Kontrolle habe, sondern eher so eine Art Regieanweisung an die Figur gebe und die setzt die dann um. Und das war also so behäbig und zäh. Und dann gibt es auch so Actionsequenzen, wo man sehr schnell rennen muss zum Beispiel oder Monster einen überraschen. Und das hat mich an die alten Spiele wie Another World oder Fallback zum Beispiel erinnert,
Total, ja.
Flashback, wo du kommst in eine Szene rein und du musst sterben. Also vielleicht gibt es irgendwo den Gott-Gamerin auf dieser Welt, die das im ersten Anlauf schafft, aber du musst sterben, um diese Szene zu überstehen. Und das, finde ich, bringt diesem Ding, das das Spiel eigentlich ist, nämlich eine Experience, eine ästhetisch sehr schöne Umgebung, das reißt jedes Mal so total raus. Vor allen Dingen, weil man, also an der Steuerung sozusagen, das ist die Steuerung, da kann man wahrscheinlich nichts mehr ändern, aber vor allen Dingen, weil ich das so unnötig fand, dass das Sterben sozusagen so ein plumpes Zurücksetzen ist.
Ja,
Da
ja,
hätte man ja irgendeine Magiemechanik, ein Zurückteleportieren, ein Zeit-Zurückdrehen, da weiß der Geier was, also irgendwas, was dich in dieser Welt hält. Also ich glaube, gerade bei dem Spiel wäre es total wichtig, dass du immer im Spiel bist, die ganzen 4 Stunden. Und nicht zwischendurch, wenn du stirbst, bist du halt kurz nicht im Spiel, sondern dann ist dein Charakter gestorben, du sitzt vor einem Computerbildschirm und dann fängst du die Stelle nochmal neu an. Nicht, du bist der Charakter und wirst zurückteleportiert, weil du einen Fehler gemacht hast. Und
Ja.
diese Kombination aus dem und absichtlich das Spiel so bauen, dass du in den Tod reinlaufen musst, für mein Gefühl, war dann bei mir so, dass ich nicht mal die 4 Stunden sozusagen gemacht
habe. Wie
weit
bist du gekommen?
Ich habe eine Stunde oder anderthalb oder so gespielt. Okay. Dann war ich so, ich glaube, also hat jetzt das Vorurteil, ne, weil das ist von dem Macher von Gris, ich glaube sozusagen, das wird jetzt so weiterlaufen. Hm. Und da war ich so, das war ich gar nicht.
Okay. Ich fand, ich kann das nachvollziehen mit der Steuerung. Es ist wirklich so ein Tick nicht so responsive, nicht so eingängig wie halt richtige Actionspiele. Ich fand's trotzdem cool, weil ich dann später, also vor allem später im Spiel, die Kämpfe auch nochmal so als ästhetisches Erlebnis toll fand. Mhm. So quasi, so wie das aussieht, wie sie ihren Degen schwingt und wie sie abrollt und zwischen diesen Schattenmonstern hin und her huschen muss. Und es hat später auch nochmal, also finde ich, so eine schöne Mischung aus so Geschicklichkeitsrätselpassagen, die mich so ein bisschen so an Celeste erinnert haben, die dann aber nicht so schwierig sind. Also Celeste irgendwie ein sehr herausforderndes Jump'n'Run. Das hier nicht so sehr, aber geht in so eine ähnliche Richtung. Das fand ich ganz cool. Aber das Hauptding ist aber tatsächlich die Geschichte oder das, was man da so eigentlich erlebt. Und das fand ich ganz interessant, weil ich hatte am Anfang, als ich die Trailer dazu gesehen habe, gedacht, das ist ein Spiel über eine Frau und ihr Haustier. Also quasi, das ist das. Es ist ein Spiel für Menschen, die gerne die Haustiere mögen. Ja. Dazu zähle ich mich ja auch.
Ja.
Und habe dann aber gemerkt, okay, das möchte eigentlich ein bisschen was anderes vermitteln. Also es ist gar nicht ein Spiel ausschließlich darüber, dass es cool ist, ein Haustier zu haben oder sowas. Weil, also quasi so die Struktur des Spiels ist, das Spiel ist eigentlich in Jahreszeiten unterteilt. Es fängt an im Frühling oder Sommer und dann geht's halt langsam in den Winter und dann geht's dann wieder aus dem Winter hinaus. Also man erlebt immer so Jahreszeiten, beziehungsweise es hat dann auch Zeitsprünge. Also man erlebt quasi, also es sind auch symbolische Jahreszeiten. Also du fängst halt an, es ist so eine Art Frühling-Sommer-Beginn und Neva, dein Tier, ist ein kleines Babytier, das jault und japst und irgendwie Schmetterlingen hinterherjagt und dass man ständig zu sich rufen muss und dass Sprünge, also große Sprünge nicht schafft und so. Und dann später ist es irgendwie so herbstig und Neva ist schon ein bisschen erwachsener geworden und ist größer und kann schon mit dir mithalten und kämpft dann auch mit in den Kämpfen gegen die Schattenmonster. Und dann geht es irgendwann in den Winter und Neva ist plötzlich ganz groß geworden und so weiter und so fort. Also Neva verändert sich im Laufe des Spiels. Und ich habe dann gelesen, so eine Entwicklerhandreichung vom Team. Es ist ein Dad-Game. Es ist ein Dad-Game. Also es ist ein Spiel von einem Dad. Mhm. Also sie sagen das auch dazu. Es ist quasi der Chef, Lead-Entwickler ist Vater geworden und verarbeitet in Neva so ein bisschen seine Elterngefühle. Und wenn man das weiß, dann weiß man eigentlich auch ziemlich klar, wohin die Reise geht, weil es ist eine Geschichte darum zu akzeptieren, von wegen, dass dein Kind eigenständig und erwachsen wird und sich verändert und dass vielleicht dein Kind irgendwann unabhängig von dir wird und quasi die traurigen Gefühle, die damit vielleicht auch einhergehen und vielleicht auch die schönen Gefühle. Und da bin ich mir nicht sicher, ob irgendwie als jemand, der vor nicht allzu langer Zeit Vater geworden ist, ob der also quasi die ganze Bandbreite davon schon abdecken kann oder ob das eher so extrapoliert oder.
Was ich interessant finde, ist, das ist ja, also für mich hat sich eher angefühlt, das Spiel einer sterbenden Welt, ne? Also weil diese Schattenmonster, das ist ja auch, wenn du stirbst, dann bist du auch so schattig und so komische Gewächse kommen aus. So. Da dachte ich so, Klimakatastrophe, da weiß der Geil was. Und jetzt, also das kann man natürlich auch sagen, du musst dich um ein Wesen kümmern in einer Welt, die zunehmend feindlicher wird, irgendwie Multikrisenzeit, Klimakatastrophe, Rechtsruck, bla bla bla. Das kann schon sein. Aber wenn ich das so höre, und das, ich tue mich in letzter Zeit immer schwer damit, so zu sein, bin's aber dann letztlich trotzdem, so dieses sowas über andere Leute Werke sagen. Ne? Also ich glaube, da ist ganz viel Herzblut drin und das ist so schön. Ich würde trotzdem sagen, das ist schon ganz schön verquast, was da passiert.
Na, also ich hab's ja durchgespielt und ich hab's schon auch gefühlt. Also mich hat's abgeholt.
Bin ja Bonusvater und ich hätte das nicht im Verdacht gehabt, dass es darum geht.
Ja, ich glaube, so wie dir geht es wahrscheinlich auch vielen anderen Leuten, weil ich glaube, die Klimakatastrophen und Haustierinterpretation liegt näher.
Schon, oder?
Hätte ich jetzt auch gesagt. Aber na, ich weiß nicht. Ich fand's dann, es ist ja auch kein Spiel, das irgendwie ganz eindeutig kommuniziert, so von wegen, das ist das Thema. Ja, sondern ja. Es bietet da so sehr, sehr viel Raum zum Interpretieren.
Aber vor allem,
sind halt so Vibes.
Ich habe noch eine Frage, aber
ja.
Wenn das kleine Tier das Kind ist, wer ist dann das große Tier, das am Anfang stirbt?
Ich vermute das Elternteil vom Tier, vermute ich.
Ist also eine Adoptionsgeschichte.
Es ist auch eine Adoptionsgeschichte. Also ja, weil es natürlich, ich finde es eine philosophische Frage. Wer bist du familiär, wenn du ein Haustier hast und das Haustier hat einen Spross? Wer bist du dann für das, also weil, naja, ich weiß, das kann ich nicht beantworten.
Oder es ist so ein japanisches Mensch liebt Fuchsgeist.
Okay, nee, das okay. das wird, also diese Andeutung gibt es nicht in Neva.
Aber wenn es ein Dead Game ist,
ja,
und du gesagt hast, am Anfang waren ja anscheinend sozusagen das große Tier und die Frau zusammen. Und dann, das ist nochmal eine sehr witzige Perspektive. Wenn das der Fall ist, ne, dann ist ja sozusagen, dann als Betrachter sieht man ja also, das kleine Ding ist das Kind des großen Tieres. Mhm. Das heißt, der Vater sieht sich gar nicht, also der Vater, die Frauengestalt mit dem Degen, sieht sich gar nicht als Vater, sondern als so eine Art fremdes Element, das für das Kind zuständig ist. Darüber haben Leute Bücher geschrieben. Sie heißen Gleichberechtigung und so.
Ach so, ich dachte, du wärst bei Sigmund Freud oder sowas.
Nein, ich rede davon, dass sozusagen, dass in der klassischen Rollenaufteilung Väter sich sozusagen, ne, also ich helfe im Haushalt. Das heißt, ich komme irgendwo dazu und mache, was mir gesagt wird, nicht, das ist mein Ding.
Ja.
Ich glaube, deswegen habe ich das auch nie, hätte ich das nie als sozusagen ein Elternspiel gelesen, weil das eben ganz, also in magischen Welten ist alles möglich, aber die Wahrscheinlichkeit, also ne, vielleicht ist es dann eine Adoptionsgeschichte, aber es ist halt eher ein Haustier. Es ist schon eher ein Haustier. Es hat Haustier-Vibes, es tut mir leid.
Es hat Haustier-Vibes, es ist, ja, ich weiß nicht. Aber also, ich kann nur sagen, also ich hab's durchgespielt an zwei Abenden.
Ja.
Und ich hatte eine gute Zeit damit. Also mich hat's abgeholt. Ich hatte Spaß daran, diese schöne Welt mir anzugucken und diese diese Geschichte mit vielen Fragezeichen auf mich wirken zu lassen und bin froh drum.
Mhm. Das ist doch schön. Ich glaube, was man sagen kann, wenn man sich die Ästhetik anguckt und Gries noch nicht gespielt hat, spielt man lieber das. Mhm. Es sei denn, man weiß, dass man mit so ein bisschen schleppenden Kampfgeschwindigkeiten gut klarkommt.
Ja. Aber hatte Gries so. Worum ging es in
Gries? Es ist zu lange her. Ich muss wirklich sagen,
ich hatte irgendwann gelesen Trauer.
Maybe. Es ist wirklich so lange her und ich hab's mir nicht nochmal sozusagen in Erinnerung gerufen. Ich habe die Erinnerung, die ich habe, ist sozusagen, dass es halt so eine Experience war. Wo man erinnert, das war schön.
Ja.
So in jeder
Hinsicht. Ich find's interessant, weil letztendlich hat mich das auch an eine Art von Spiel erinnert, die so gut wie gar nicht mehr existiert und gemacht wird. Nämlich halt diese, also erstens diese Plattformer, Jump'n'Run-Spiele, die dann aber auch irgendwie versuchen möchten, eine gefühlige Geschichte mit irgendwie großen Emotionen zu erzählen. So. Und das hat mich auch erinnert an so eine, weißt du, so diese Flash-Game-Zeit, wo es so Indie-Flash-Games gab, wo es dann so ist, es ist ein Jump'n'Run, aber eigentlich geht es um eine Scheidung. Und das ist so ein Modus von Spiel, die gibt es, also es wird ganz, ganz selten nur noch gemacht. Das war mal irgendwie so ein Trend und jetzt ist es also nicht mehr da und Ist auch okay.
Ich will nicht in Abrede stellen, dass das ein gutes Spiel ist und Spaß machen kann. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass ich das überall gesehen habe. Und das fand ich ein bisschen überbewertet. Weißt du, was ich meine? Also ich finde, es ist gut, aber es ist jetzt nicht so ein Burner, so ein Pflichtspiel. Ich glaube, über dieses Spiel wird in 3-4 Monaten niemand mehr reden. Was das natürliche Schicksal der meisten Spiele ist, aber sozusagen die Begeisterung oder das Pflichtbewusstsein, mit der das überall vorkam, fand ich schon ein bisschen krass.
Ja, ich glaube, das hat so ein bisschen was zu tun mit den Gries-Vorschuss-Lorbeeren sozusagen. So ist es quasi, ist es so, dass, weil Gries irgendwie auch, also ich hab das einfach nicht gespielt, aber es hat auf jeden Fall viele Leute bewegt, glaube ich, so dass man dann guckt, was kommt dann noch. Und ja, ich gebe dir da recht. Also es ist jetzt auch kein Spiel, wo ich sagen würde, so, das ist eines der wichtigsten Spiele des Jahres für mich. Mir wird es eigentlich vor allem visuell in Erinnerung bleiben. Also weil ich da wirklich das Gefühl hatte, wow, da haben sich die KünstlerInnen des EntwicklerInnen-Teams wirklich krasse Mühe gegeben. Und ich hatte wirklich so das Gefühl, das ist so, wie wenn man durch so ein impressionistisches Bild durchläuft. Ne, also so diese Wälder sind halt irgendwie auch ganz mit ganz vielen so Punkten, Pointillismus und so weiter und so fort, so ganz, ganz künstlerisch, wunderschön dargestellt, stilistisch und so. Und später kommen, also, und das wird dann kontrastiert später mit so harten Kanten und sowas von Monstern und irgendwelchen Kubussen und so weiter und so fort. Also irgendwie so, da steckt so ganz, ganz viel so Kunst drin, durch die man durchläuft. Und das wird mir in Erinnerung bleiben. Und irgendwie das ganze Elternding und Haustier und wer hat jetzt wen adoptiert und so. Das ist so, ja, okay, das sind Vibes für mich, okay. aber so dieses, wow, was sehe ich da auf dem Bildschirm? Ja. Das wird mit mir davon in Erinnerung bleiben.
Okay. Gut. Und diese künstlerische Gestaltung bringt uns ja gleich zum nächsten Thema und damit zurück zur letzten Folge. Weil wir haben ja ausführlich gesprochen, also über den Kickstarter-Projekt, damit hat es den Anfang genommen, dass reichhaltig KI benutzt und dann über die Frage, ne, also die Benutzung generativer KI-Bilder. Mhm. Ja oder nein? Und ich mache das ja auch. Und da gab es so viele Reaktionen, dass ich mir überlegt habe, vielleicht sollten wir in jeder Folge, also so entsteht irgendwie, so entstehen Social Networks, vielleicht sollten wir in jeder oder so reißerische Medien, vielleicht sollten wir in jeder Folge so ein umstrittenes Thema aufbringen, wo wir so leicht gegen den Stream unserer Bubbles lenken, damit wir so viel Interaktion bekommen. Nein, aber ernsthaft.
Oh Gott.
Es war ja so eine Gewissensfrage, ja. Ne? Also generative KI hat Probleme, Urheberrecht, Energieverbrauch und so weiter und so fort. Ich habe es trotzdem, also muss tatsächlich sozusagen sagen, dass das bei Indie-Fresse passiert ist, ist vor allen Dingen mein Ding gewesen. Denn es war immer so, ja, kannst du gerne machen. Also ich bin schuld. Und ich habe mich ja trotz allem dafür entschieden. Joe Köller hat mich outgecallt, weil ich auch in der Folge das gesagt habe, ne, dass Sam Altman von OpenAI gesagt hat, oh nein, wenn wir die Urheberrechte zahlen müssen, dann geht das nicht mehr. Und dann im nächsten Zug habe ich gesagt, ja, aber ich mache es aber trotzdem, weil sonst haben wir weniger HörerInnen, vermute ich. Das ist eine Diskrepanz, eine Dissonanz, über die ich mir im Klaren war und habe jetzt nochmal sozusagen ein bisschen mehr drüber nachgedacht. Bevor ich aber das erzähle, hat das mit dir, hast du das auch verfolgt? Was hat das mit dir gemacht, was die Hörer gesagt haben?
Ich habe das super, also ich fand das super spannend. Ich fand das super spannend, weil ich bin da auch eher auf der Seite nicht machen, bin aber auch, also fand aber dann auch die Bilder so ganz, ganz lustig, die wir als Cover, also du vor allem als Cover generiert hast und sowas und ich finde, das ist irgendwie, fand das dann irgendwie ganz, ganz nett und lustig und hab aber generell so viel Bauchschmerzen bei KI-Themen. Mhm. also bei der Benutzung von KI und der Sinnhaftigkeit davon und der Qualität davon und so. Und hab da aber dann, also hinterfrage das dann aber ständig, weil das ja so ein populäres Ding ist, gefühlt, ne? Und man gefühlt an ganz, ganz vielen Orten, so in Tech-Medien und generell in Tech-Szene, so viel hört. Das ist aber jetzt so und das muss jetzt so sein und das ist sehr, sehr gut, bitte nutzt das. So, dass ich dann auch denke, so, ja, okay, vielleicht bin ich da auch einfach so verschroben und sollte mich dann nicht so sehr dagegen sträuben und so weiter und so fort. Und dann fand ich es ganz interessant zu hören, dass auch unsere HörerInnen auch diese Gefühle teilen und sagen so, finden wir auch nicht so toll. Und das fand ich dann nochmal, also erst einen schönen Reality-Check, irgendwie eine schöne Bestätigung von wegen, ich bin da mit meinen Gefühlen nicht alleine. Und ich finde, das fand ich irgendwie auch einen schönen Anstoß zu sagen, ja, vielleicht sollten wir das einfach nicht machen. Ist ja auch okay.
Genau, also die eine Sache, die ich nicht aufgelöst kriege, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, wir haben das Feedback bekommen von Leuten, die den Podcast abonniert haben. Und die, also in der Regel ist es sozusagen, mir ist das Bild auch egal, ich sehe es eh nicht, ich spiele es im Podcatcher. Und dann gibt es ja auch die Kapitelmarken und so weiter und so fort. Aber es gibt halt, und ich beobachte die Podcast-Welt so ein bisschen auf einer Metaebene, es wird gerade so ein bisschen diskutiert, was ist denn mit den Leuten, die zum ersten Mal deinen Podcast sehen? Ne? Also die auf die Podcast-Page in einem Podcatcher kommen, die vielleicht auf der Webseite sind und so weiter und so fort. So, also so ein erster Eindruck, und da zählen tatsächlich sozusagen, wie es aussieht dazu, kann darüber entscheiden, wird jetzt der Podcast abonniert oder nicht. Also es ist nicht das reine Vergnügen, es ist schon auch so ein bisschen der Gedanke, wie wird das attraktiv für Menschen, die nicht nur von unserem total tollen Content sofort überzeugt sind, sondern auch noch irgendwie was sehen.
Ja, da fand ich aber auch das Argument interessant, das gesagt wird, also quasi, da kann ich nachvollziehen, die Bilder tragen dazu bei, dass man sieht, ah, da passiert was, da ist nicht mehr das gleiche Bild zu sehen und so weiter und so fort, da geben sich Leute Mühe und so. Ich fand aber auch das Argument total gut und schlüssig zu sagen, ich finde aber die KI, also KI-generierte Bilder, generell etwas eher was mich weniger anspricht, dass man sagt, das ist ein Marker dafür, dass etwas weniger qualitativ hochwertig ist.
Ich habe jetzt den Namen nicht im Kopf, aber derjenige hat auch gesagt, dass ihm das vor allen Dingen mit KI-generierten Fotos so geht und dass der Effekt bei uns gar nicht oder gar nicht so krass auftritt, weil es eben diese Zeichnungen sind. Also, was ich damit nur sagen will, ist, es ist nicht sozusagen so ein hundertprozentiges, dann lassen wir es einfach. Also so, es gibt schon eine starke Tendenz, aber es ist halt nicht ganz so einfach. Und ich würde auch sagen, wenn es einen Weg gäbe, KI, generative KI ethisch vertretbar zu nutzen, würde ich das auch gerne weiterhin machen. Aber ich dachte dann, naja, vielleicht kannst du ja Adobe Firefly nutzen. Adobe sagt, und das, die letzten beiden Folgen sind damit generiert. Die letzten beiden. Genau, habe ich nach unserer Aufnahme habe ich sozusagen das gemacht. Und Adobe sagt, das sind nur trainiert auf unseren eigenen Stockfotos und gemeinfreien Werken. Also da ist sozusagen niemand beklaut worden. Stellt sich raus, naja, ganz so einfach ist es nicht. Es gibt auch die These, dass die Stockfotos hat Adobe halt über die Jahre gesammelt von KünstlerInnen und FotografInnen und hat irgendwann die AGB geändert. Was juristisch gesehen dann kein Diebstahl mehr ist, moralisch gesehen, seien wir diplomatisch, fragwürdig.
So. Warum ist ich bin jedes Mal so, man beschäftigt sich mit KI-Themen und dann denkt man, okay, so gut ist das ja irgendwie nicht, was da passiert. Und dann beschäftigt man sich noch ein bisschen mehr damit und ist dann so, Moment mal, ist ja noch viel blöder.
Ja, also wobei, ich hab das Adobe-Thema nicht zum Ende recherchiert. Ja, also das ist ein Kommentar, den ich auf Mastodon bekommen habe. Also nehmt es nicht für bare Münze, sondern nochmal nach, ich habe es noch nicht genau nachgeguckt. Es klingelte aber irgendwas so. Deswegen war ich jetzt so, okay, ich werde jetzt die nächsten Folgen mal einfach Pressescreenshots nehmen. Was mir aus juristischen Gründen nicht ganz so lieb ist, weil das Urheberrecht, also Pressescreenshots sind dafür da, damit die verwendet werden können in Games-Medien. Trotzdem sind die urheberrechtsbehaftet und das Urheberrecht liegt beim Hersteller, also im Fall dieser Folge bei Nintendo. Und das ist schon alles okay, praktisch gesehen, aber das Urheberrecht bei KI-generierten Inhalten ist sehr viel eindeutiger, nämlich da gibt's keins. Da kann man halt einfach machen, was man will.
Ja.
So, aber dennoch versuche ich das jetzt mal ein paar Folgen, dann mal gucken, was dabei rauskommt. Fand auf jeden Fall aber fröhlich, dass wir eine so beredte Community haben, der man anscheinend mal einen Hot-Take vorwerfen muss, damit sie in die Kommentare kommt.
Ja, nächste Folge entdecke ich das Glücksspiel für mich.
Ja.
Übernächste Folge kaufst du dir
Pay-to-Win, eigentlich gar nicht so schlimm.
Pay-to-Win, gar nicht so schlimm. Genau, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Man kann ja auch, Leistung muss sich lohnen.
Oh, ja.
Und dann gucken wir mal, was so bei rumkommt. Nee, also tatsächlich, ich fand's wirklich, wirklich schön, dass da viel, viel Feedback kam und wir darüber gesprochen haben. Fand ich super.
Das führt uns zur nächsten aufregenden Sache. Mhm. Wir sind noch einen Unterstützer oder eine Unterstützerin entfernt vom nächsten Steady Goal.
Es ist ein bisschen krass, weil das der Balken, der berühmte Befriedigungsbalken,
ja,
auf Steady und jetzt auch auf unserer Webseite, steht auf 99%.
Genau, warte, da muss ich sozusagen korrekt sein. Mhm. Der Steady-Balken ist der Balken, den Steady ausgibt, und der steht bei 99%, und der ist sozusagen, wenn ihr da ein Abo abschließt, dann wandert der sofort nach oben. Ne? Also das hat man so eine instantane Rückmeldung. Was mir auch wieder aufgefallen ist, das ist halt echt mega krass mit Steady, weil da steht halt jetzt, also wenn das bei 100% ist, dann haben wir dann 249 Euro. Wir kriegen davon 160 ausgezahlt. Und da sind dann auch erstmal 7% Umsatzsteuer drauf. Ja. Der Befriedigungsbalken im Blog, der ist handgeklöppelt. Der wird sich wahrscheinlich einmal im Quartal aktualisieren, wenn ich meine Umsatzsteuervorerklärung machen muss. Und der ist momentan so eine über den Daumen gepeilte Rechnung, die nicht ganz stimmt eigentlich. Weil was ich eigentlich hätte machen müssen ist, das ist jetzt gerade das, was bei Steady auf dem Balken steht, plus das, was ich über Direktspenden sozusagen von euch bekommen habe. Eigentlich müsste man eine Nettozahl machen. Da habe ich gedacht, okay, wenn jetzt aber bei Steady eine Zahl steht, die schon sehr viel größer ist, und im Blog dann eine andere Zahl, die real ist, aber sehr viel kleiner ist, dann sorgt das wahrscheinlich für Verwirrung bei den Hörern. Dann beim nächsten Goal, falls wir das jetzige erreichen und wir uns noch eins ausdenken, würde ich das umgedreht machen. Dann steht die echte Zahl im Blog. Und dann gucken wir mal. Aber anyways, es ist sehr spannend. Entweder also sozusagen eine weitere UnterstützerInnen auf Steady. Vielen Dank für alle, die bis jetzt dabei waren. Es war und ist fantastisch. Und es ist ja fast schon greifbar, dass wir das schaffen, oder? Wahrscheinlich müssen wir dieses Jahr noch eine Podcast-Folge machen.
Geil. Ich freue mich drauf. Und worauf ich mich auch ansonsten sehr, sehr freue, ist nächste Woche Twitch. Nächste Woche machen wir mal wieder Twitch. Donnerstagabend. Oder Quatsch, nächste Woche. Diese Woche. Diese Woche machen wir Twitch.
Nee, nächste. Stimmt schon. 31.10.
Korrekt, aber diese Folge ist rausgekommen am 28.
Ach so. Und es werden die Verwirrten verwirrt sein, denn die Verwirrung wird ihre Verwirrung. Also, wenn ihr diesen Podcast hört, wenn er rauskommt, dann diese Woche.
Korrekt. Diese Woche abends um 21 Uhr sprechen und spielen wir nämlich Drova. Das ist ein Spiel, das habe ich im Newsletter geschrieben auf Anregung von Cybart auf Mastodon. Das hat auch nochmal viel positive Resonanz gehabt, weil das ein Spiel ist, das Leute interessiert. Es ist eine Art Gothic-mäßiges Rollenspiel mit rauen Ecken und Kanten. Und ich werde Markus die Hand halten,
genau,
während er flucht.
Die Idee ist, das ist ja so ein Spiel, wo man einfach, also man wird da reingeworfen, dann geht's los. Und dann war ich so, hey, du kennst es schon, ich kenn's noch nicht, lass doch die Leute dabei zugucken, wie ich scheitere, aber hilf mir dann. Genau, das machen wir. Um die Verwirrung sozusagen möglichst klein zu halten, 31.10., 21 Uhr. Mir ist erst sehr spät aufgefallen, dass es Halloween ist. Also ich hoffe, dass ihr nicht Trick or Treatet. Halloween ist doch der letzte Tag im Oktober, oder nicht?
Ich glaube, also ja, kommt Trick or Treatend vorbei. Wir haben
werft uns Süßigkeiten in den Chat, I guess.
Wir haben nur einen sauren Markus. So sieht's aus. Aber da freue ich mich auch sehr drauf.
Genau. Das soll's dann für heute gewesen sein. Mhm. Natürlich nicht ohne noch die Mega-Unterstützer glorreich zu erwähnen: Toriam, Roland, Nikolai, Watson und Daniel. Vielen lieben Dank.
Und danke euch.
Der besondere 42. Steady-Unterstützer, der vielleicht bald zu uns kommt. Vielen Dank auch dir.
Bist du es?
Bist du es? Entscheide jetzt! Du kannst auch dich entscheiden, einen Dauerauftrag für 12 Monate einzurichten, über 6 Euro direkt auf mein Konto. Kriegen wir mehr von, dann musst du mir aber explizit Bescheid sagen, weil das sehe ich sonst nicht. Also spendet, spendet für mehr Podcasts und Albereien in allen Medien mit in die Fresse. Tschüssi.
Ciao.